Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Papillon von Henri Charrière.
Ich verlasse Zorillo und reite auf einem Esel, den er mir geliehen hat und der morgen allein zurücklaufen wird, nach Hause zurück. Ich nehme ein großes Paket Bonbons in allen Farben, von denen jedes in feines Papier gewickelt ist, mit und 60 Pakete Zigaretten. Lali erwartet mich mit ihrer Schwester circa 3 Kilometer von dem Dorf. Sie macht mir keine Szene. Wir gehen umschlungen Seite an Seite. Hier und da bleibt sie stehen und küsst mich nach Art der Zivilisierten. Nach der Ankunft suche ich den Häuptling auf und biete ihm Bonbons und Zigaretten an. Wir sitzen vor der Tür, die aufs Meer geht, und trinken gegorenen Fruchtsaft, der in irdenen Krügen frisch gehalten wird. Lali sitzt rechts von mir, die Arme um meine Schenkel geschlungen, und ihre Schwester in der gleichen Stellung links. Sie lutschen beide Bonbons. Das Paket liegt offen vor uns, und Frauen und Kinder bedienen sich bescheiden. Der Häuptling legt Zuraimas Kopf an den meinen und gibt mir so zu verstehen, dass sie wie Lali meine Frau sein will. Lali nimmt ihre Brüste in die Hände und zeigt mir mit Gesten, dass Zuraimas Brüste kleiner sind und ich sie, Zuraima, deshalb nicht mag. Ich zucke die Achseln und alle lachen. Zuraima scheint darüber sehr unglücklich zu sein. Ich nehme sie um den Hals und streichle ihre Brüste. Sie strahlt vor Glück. Ich rauche ein paar Zigaretten. Die Indianer probieren sie, werfen sie aber schnell weg und greifen wieder zu ihren Zigarren, die Glut im Mund. Dann nehme ich Lali bei der Hand, wir grüßen und gehen. Lali geht hinter mir, Zuraima folgt ihr. Wir braten uns über der Holzkohlenglut Fische, das ist immer ein Festschmaus. Auch eine Languste von mindestens 2 Kilo lege ich über die Glut und wir essen das köstliche Fleisch mit Genuss. Ich habe den Spiegel erhalten, das dünne Papier und das Pauspapier, dazu eine Tube Kleister, die ich zwar nicht verlangt habe, doch gut brauchen kann. Mehrere weiche Bleistifte, Tinte und einen Pinsel. Ich hänge den Spiegel an einem Bindfaden in Brusthöhe auf und setze mich davor. In dem Spiegel ist deutlich mit allen Einzelheiten und in der richtigen Größe mein Tigerrachen zu sehen. Lali und Zuraima sehen mir interessiert und neugierig zu. Ich zeichne die Linien mit dem Pinsel nach, aber da die Tinte zerläuft, hole ich den Kleister und vermische ihn mit der Tinte. Von diesem Moment an geht alles gut. In 3 Sitzungen zu je 1 Stunde habe ich das genaue Abbild des Tigerrachens auf den Spiegel übertragen. Lali ist den Häuptling holen gegangen und Zuraima nimmt meine Hände und legt sie an ihre kleinen Brüste. Sie sieht so unglücklich und so verliebt aus. Ihre Augen sind so voll Verlangen und Liebe, dass ich sie, ohne zu wissen, was ich hier tue, hier auf dem Boden, mitten in der Hütte nehme. Sie stöhnt ein wenig, aber ihr vor Wonne gespannter Leib umschlingt mich und will mich gar nicht mehr loslassen. Sanft löse ich mich von ihr und gehe ans Meer, um zu baden, denn ich bin voll Erde. Sie kommt mir nach und wir baden gemeinsam. Ich reibe ihr den Rücken ab, sie mir die Arme und Beine, und dann kehren wir beide wieder ins Haus zurück. Lali sitzt an der Stelle, wo wir beide vorhin gelegen haben. Sie sieht uns kommen und versteht. Sie geht mir entgegen, legt mir die Arme um den Hals und küsst mich zart. Dann nimmt sie ihre Schwester bei der Hand und schickt sie durch meine Tür hinaus. Sie selbst geht durch die ihre. Draußen höre ich Gepoche. Ich gehe hinaus und sehe, wie Lali, Zuraima und 2 andere Frauen mit einem Eisen ein Loch in die Mauer unseres Hauses brechen. Ich verstehe. Sie machen eine 4. Tür. Um die Mauer nicht an einer anderen Stelle zu beschädigen, feuchten sie sie rundum mit der Gießkanne an, so kann sie keine Sprünge kriegen. In kurzer Zeit ist die Tür fertig. Zuraima fegt die Mauerbrocken hinaus. Von jetzt an wird sie nur noch durch diese Tür raus und rein gehen. Nie mehr wird sie meine nehmen. Von 3 Indianern und seinem Bruder begleitet, dessen Knie schon fast vernarbt ist, kommt der Häuptling. Er sieht sich die Zeichnung auf dem Spiegel an. Dann sich selbst. Er ist erstaunt, dass der Tiger so gut ausgefallen ist, aber er versteht nicht, was das soll. Ich lege den Spiegel auf den Tisch, das Pauspapier darüber und beginne, den Kopf zu kopieren. Das geht sehr rasch und fällt mir leicht. Mit dem weichen Bleistift verfolge ich getreu alle Linien. In weniger als einer halben Stunde entsteht vor aller Augen eine Zeichnung, die ebenso gut ist wie das Original. Einer nach dem anderen ergreift das Blatt und vergleicht den Tiger auf meiner Brust mit dem abgezeichneten. Ich lege Lali auf den Tisch, befeuchte ihre Haut mit einem nassen Tuch, lege ihr ein Blatt Pauspapier auf den Bauch und darüber das Blatt, das ich kopiert habe. Ich zeichne ein paar Striche und alle sind entzückt, auf Lalis Bauch plötzlich ein Stück der Zeichnung zu sehen. Jetzt versteht der Häuptling, dass all die Mühe, die ich mir gebe, ihm gilt. Die Indianer kennen die Verstellungskünste unserer zivilisierten Erziehung nicht. Sie reagieren ganz natürlich und spontan und zeigen einem, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind, erfreut oder traurig, interessiert oder gleichgültig. Die Überlegenheit unverdorbener Stämme wie der Guajiros ist frappant. Sie übertreffen uns in allem. Wenn sie jemanden bei sich aufnehmen, überlassen sie ihm alles, was sie haben. Und wenn ihnen diese Person nur die geringste Aufmerksamkeit entgegenbringt, sind sie in ihrer Überempfindsamkeit tief gerührt. Ich habe beschlossen, die Hauptlinien mit dem Rasiermesser zu ziehen, damit die Konturen der Zeichnung bereits bei der ersten Sitzung als Tätowierung festgelegt sind. Später will ich mit drei an einem kleinen Stecken befestigten Nadeln darüber stechen. Am nächsten Tag mache ich mich an die Arbeit. Zato liegt auf dem Tisch. Nachdem ich die Zeichnung von dem dünnen Pauspapier auf ein widerstandsfähigeres weißes Papier übertragen habe, kopiere ich sie nun mit einem harten Bleistift auf seine Haut, die ich mit weißer Tonerde eingerieben und trocknen lassen habe. Die Zeichnung tritt schön hervor. Der Häuptling liegt steif auf dem Tisch. Er zuckt nicht, noch bewegt er sich, aus Angst, er könne die Zeichnung, die ich ihn im Spiegel sehen lasse, zerstören. Ich führe alle Linien mit dem Rasiermesser aus. Das Blut tropft leicht herunter. Ich wische es jedes Mal weg. Als es soweit ist, dass die feinen roten Linien die Zeichnung wiedergeben, bestreiche ich die ganze Brust mit chinesischer blauer Tusche. Die Tusche hält nicht immer. Sie wird an den Stellen, wo ich etwas tiefer geschnitten habe, vom Blut weggespült. Trotzdem kommt fast die ganze Zeichnung wunderbar heraus. 8 Tage darauf hat Zato seinen offenen Tigerrachen mit der langen roten Zunge, den Zähnen, der Schnauze, dem Schnurrbart und den wilden Augen auf der Brust. Ich bin zufrieden mit meinem Werk. Er auch. Die Zeichnung ist hübscher und die Farben sind lebhafter als bei mir. Nachdem die Krusten abgefallen sind, steche ich an gewissen Stellen mit den Nadeln nach. Zato ist so zufrieden, dass er bei Zorillo 6 Spiegel bestellt. 1 für jede Hütte, 2 für seine eigene. Tage vergehen, Wochen, Monate. Im April sind es 4 Monate, dass ich hier bin. Ich fühle mich gesundheitlich ausgezeichnet, bin kräftig und meine Füße, die sich an das Barfußgehen gewöhnt haben, erlauben mir auf der Jagd nach großen Eidechsen lange Märsche, ohne dass ich ermüde. Die Indianer werden mein Weggehen bedauern, aber sie werden auch verstehen, dass ich zu den Meinen zurückkehren möchte. Schwieriger wird die Sache mit Zoraima und vor allem mit Lali sein. Beide, aber vor allem Lali, seien durchaus imstande, mich niederzuschießen. Außerdem erfahre ich, wovon ich keine Ahnung hatte. Zoraima ist schwanger. Ich hatte gar nichts davon gemerkt und falle aus allen Wolken. Ich habe ein Pferd erhalten, einen prächtigen grauen Apfelschimmel mit einem schönen Schweif, der fast die Erde berührt, und mit einer wunderschönen silbergrauen Mähne. Lali und Zoraima sind mehr als unzufrieden und der Zauberer lässt mich rufen, um ihr zu sagen, dass die beiden ihn gefragt haben, ob sie dem Pferd ein zerdrücktes Glas eingeben könnten, damit es eingeht. Er hat ihnen geraten, das nicht zu tun, weil ich unter dem Schutz irgendeines heiligen Indianers stünde und das Glas aus dem Bauch des Pferdes in ihren eigenen zurückkehren würde. Er glaubt zwar, dass er diese Gefahr bereits gebannt habe, doch könne er nicht garantieren. Soll ich ihnen versprechen, wiederzukommen, um sie zu überreden, mich gehen zu lassen? Nur das nicht. Ich soll mir ja nicht anmerken lassen, dass ich im Sinn habe, wegzugehen. Der Zauberer konnte mir das alles sagen, weil gerade Zorillo bei ihm war und als Dolmetscher fungierte. Ich kehrte nach Hause zurück. Zorillo ist über einen anderen Weg als ich zu dem Zauberer gekommen und niemand im Dorf weiß, dass der Zauberer mich zur selben Zeit hat rufen lassen wie ihn. Es sind jetzt 6 Monate vergangen und es drängt mich zum Aufbruch. Eines Tages komme ich ins Haus zurück und finde Lali und Zoraima über die Landkarte gebeugt. Sie versuchen dahinter zu kommen, was die Linien, Punkte und Farbflecken darstellen. Am meisten beschäftigt sie die kleine Zeichnung mit den Pfeilen, die die vier Weltrichtungen andeuten. Sie können sich nicht einig werden, aber sie ahnen beide, dass die Karte etwas sehr Wichtiges ist, was mit unserem Leben zusammenhängt. Der Bauch Zoraimas beginnt zu schwellen. Lali ist etwas eifersüchtig und zwingt mich zu Liebesstunden, ganz gleich um welche Zeit und an welchem Ort. Auch Zoraima erhebt Anspruch auf mich, aber wenigstens nur nachts. Ich habe mit Lali und Zoraima den Vater Zatos, Justo, besucht. Glücklicherweise hatte ich mir die abgepauste Zeichnung aufgehoben. So konnte ich ihm den Tigerrachen in gleicher Güte auf die Brust tätowieren. In 6 Tagen war er fertig, denn die Kruste ist dank einer Waschung mit Wasser, in der er etwas ungelöschten Kalk mischte, rasch abgefallen. Justo ist so zufrieden, dass er sich mehrere Male am Tag im Spiegel betrachtet. Während meines Aufenthaltes bei ihm ist Zorillo gekommen. Ich erlaube ihm, Justo von meinem Vorhaben zu erzählen. Ich möchte nämlich, dass er mir das Pferd umtauscht. Die Grauschimmel der Guajiros gibt es nämlich in Kolumbien nicht, und Justo besitzt 3 Rotfüchse kolumbianischer Abstammung. Kaum hat Justo von meinem Plan gehört, lässt er auch schon die Pferde holen. Ich wähle das, welches mir am ruhigsten erscheint. Es lässt sich widerstandslos einen Sattel auflegen mit Steigbügeln und eine eiserne Trense ins Maul schieben. Die Indianerpferde tragen nämlich keinen Sattel, und als Trense wird ein Knochen verwendet. Nachdem das Pferd so ausgestattet worden ist, drückt mir Justo ein paar Zügel aus braunem Leder in die Hand. Dann gibt der Zorillo vor meinen Augen 39 Goldstücke, das Stück zu 100 Pesos. Zorillo soll sie aufbewahren und mir am Tag des Aufbruchs aushändigen. Er will mir auch seinen Manchester-Repetierkarabiner schenken, aber den nehme ich nicht an. Überdies sagt Zorillo, dass ich Kolumbien nicht bewaffnet betreten darf. Darauf schenkt mir Justo 2 Pfeile, so lang wie ein Finger. Sie sind in Wolle gewickelt und liegen in einem kleinen Lederetui. Zorillo sagt mir, dass ihre Spitzen in ein sehr starkes, selten vorkommendes Gift getaucht sind und dass er selbst nie solche Pfeile besessen habe. Er muss sie bis zu meinem Aufbruch aufbewahren. Ich weiß nicht, wie ich Justo meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Er sagt mir, dass er von Zorillo einiges über mein Leben weiß und dass das, was er nicht kennt, sehr ereignisreich gewesen sein muss, denn ich sei ein ganzer Mann. Dass er zum ersten Mal im Leben einen Weißen kennengelernt habe und dass er die Weißen vorher für seine Feinde gehalten habe. Jetzt aber würde er sie lieben und gerne noch einen anderen Mann wie mich kennenlernen. »Überlege es dir«, sagte er, »bevor du in ein Land gehst, wo du so viele Feinde hast. Hier bei uns bist du unter lauter Freunden.« Er sagt mir, dass Zato und er über Lali und Zoraima wachen würden und dass das Kind Zoraimas im Stamm einen Ehrenplatz einnehmen werde. Nur wenn es ein Junge wird, selbstverständlich. »Ich möchte nicht, dass du weggehst. Du könntest hier bei mir bleiben, in einem großen Haus wohnen und Kühe und Ochsen haben, so viele du willst.« Ich verlasse diesen prachtvollen Menschen und kehre in mein Dorf zurück. Auf dem ganzen Rückweg sagt Lali kein Wort. Sie sitzt hinter mir auf dem Rotfuchs. Der Sattel reibt ihr die Schenkel auf, aber sie beklagt sich nicht. Zoraima reitet mit einem Indianer zu zweien. Zorillo geht einen anderen Weg in sein Dorf zurück. Nachts kühlt es etwas ab. Ich reiche Lali eine Jacke aus Hammelfell, die mir Justo gegeben hat. Sie lässt sie sich umlegen, ohne eine Geste, ohne ein Wort. Das Pferd beginnt etwas schneller zu traben. Sie denkt nicht daran, sich an mir festzuhalten. Während ich nach der Ankunft Zato begrüßen gehe, führt sie das Pferd ins Haus und wirft ihm ein Bündel Gras vor, ohne ihm das Zaumzeug oder den Sattel abzunehmen. Ich bleibe eine Stunde bei Zato, dann gehe ich heim. Wenn die Indianer und vor allem die Indianerinnen traurig sind, ist ihr Gesicht verschlossen. Kein Muskel regt sich darin. Ihr Blick ertrinkt in Traurigkeit, aber sie weinen nicht. Sie stöhnen manchmal, aber weinen werden sie nie. Nachts stoße ich im Schlaf an Zoraimas empfindlichen Bauch. Sie schreit vor Schmerz auf. Aus Sorge, es könnte sich wiederholen, erhebe ich mich und lege mich in eine andere Hängematte. Sie hängt sehr niedrig. Ich lege mich also hinein und fühle, dass jemand sie berührt. Ich tue, als ob ich schliefe. Lali setzt sich auf einen Holzklotz und sieht mich regungslos an. Ein Augenblick später spüre ich, dass Zoraima da ist. Sie hat die Gewohnheit, sich zu parfümieren, indem sie Apfelsinenblüten zerdrückt und sich damit die Haut einreibt. Sie hat diese Blüten in kleinen Säckchen im Tauschhandel von einer Indianerin gekauft, die ab und zu ins Dorf kommt. Als ich erwache, sitzen beide Frauen noch immer da, regungslos. Die Sonne ist aufgegangen. Es ist kurz vor 8. Ich führe die Frauen ans Ufer und strecke mich in dem trockenen Sand aus. Lali und Zoraima sitzen. Ich streichle Zoraimas Brüste und Bauch. Sie bleibt marmorhart. Ich drücke Lali auf den Sand nieder und will sie küssen. Sie presst die Lippen zusammen. Der junge Fischer, der Lali abholen will, blickt nur einmal in ihr Gesicht und weiß Bescheid. Er zieht sich zurück. Ich bin betrübt und weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte Lali streicheln und umarmen, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe, aber kein Wort kommt über ihre Lippen. Der Gedanke daran, wie sie leben werden, wenn ich fort bin, bereitet mir echten Kummer. Jetzt will Lali sich dazu zwingen, sich mir hinzugeben. Sie tut es voll Verzweiflung. Was kann sie dazu treiben? Sie kann nur einen Grund dazu haben. Sie möchte von mir geschwängert werden. An diesem Morgen bemerke ich zum ersten Mal eine Regung der Eifersucht gegen Zoraima an ihr. Ich streichle Zoraimas Bauch und Brüste und sie liebkost mein Ohrläppchen mit den Zähnen. Wir liegen gut geschützt in einer Mulde aus feinem Sand. Lali kommt, legt den Arm um die Schwester, streicht mit der Hand über ihren angeschwollenen Bauch, dann über ihren eigenen glatten, flachen. Zoraima erhebt sich, als wollte sie sagen, »Du hast recht«, und überlässt ihr den Platz neben mir. Die Frauen machen mir täglich das Essen. Selber essen sie nichts. Seit 3 Tagen haben sie keinen Bissen im Magen. Ich habe das Pferd genommen und hätte beinahe einen schweren Fehler begangen, den ersten in mehr als 5 Monaten. Ich wollte ohne Erlaubnis den Zauberer besuchen. Unterwegs ändere ich meine Absicht, und anstatt zu ihm hin, reite ich ungefähr 200 Meter vor seinem Zelt hin und her. Er sieht mich und macht mir ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Mehr schlecht als recht mache ich ihm verständlich, dass Lali und Zoraima nichts mehr zu sich nehmen. Er gibt mir eine Art Nuss, die ich daheim in Süßwasser legen soll. Ich kehre nach Hause zurück und lege die Nuss in den großen Wasserkrug. Die Frauen haben mehrmals getrunken, aber gegessen haben sie nichts. Lali fischt auch nicht mehr. Und heute, nach 4 Tagen vollständigen Fastens, hat sie eine wahre Dummheit begangen. Sie ist ohne Boot fast 200 Meter hinausgeschwommen und mit 30 Muscheln zurückgekommen. Für mich, ich soll sie essen. Ihre Verzweiflung macht mir solchen Kummer, dass auch ich kaum noch esse. Das hält jetzt seit 6 Tagen an. Lali hat Fieber und muss sich niederlegen. Sie hat in den 6 Tagen nur ein paar Zitronen gelutscht. Das war alles. Zoraima isst wenigstens schon einmal am Tag. Zu Mittag. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich setze mich an Lalis Seite. Sie liegt ausgestreckt auf der Erde, auf einer Hängematte, die ich zusammengelegt habe, um so etwas wie eine Matratze daraus zu machen. Sie blickt starr zur Decke und regt sich nicht. Ich sehe sie an, sehe Zoraima an mit ihrem schon ganz spitzen Bauch, und ich weiß eigentlich nicht, warum, aber ich beginne zu weinen. Meinetwegen wohl? Oder ihretwegen? Das soll einer wissen. Ich weine. Dicke Tränen rinnen mir über die Wangen. Zoraima, die es sieht, beginnt zu wimmern. Und jetzt wendet Lali den Kopf und sieht meine Tränen. Mit einer einzigen Bewegung erhebt sie sich, setzt sich zwischen meine Beine und wimmert ebenfalls leise. Sie umarmt und streichelt mich. Zoraima hat einen Arm um meine Schultern geschlungen und Lali beginnt auf einmal zu reden. Sie redet und wimmert gleichzeitig und Zoraima antwortet ihr. Es sieht aus, als mache sie Lali Vorwürfe. Lali nimmt ein faustgroßes Stück Rohrzucker, zeigt mir, dass sie es in Wasser aufweicht und schlingt es mit 2 Bissen hinunter. Dann geht sie mit Zoraima hinaus. Ich höre, dass sie sich mit dem Pferd beschäftigen. Das Pferd ist gesattelt und gezäumt. Ich gehe nach, lege die Weste aus Hammelfell für Zoraima auf den Sattel, Lali wirft eine zusammengelegte Hängematte darüber. Zoraima klettert als erste ganz vorne hinauf. Ich setze mich in die Mitte des Sattels. Lali sitzt ganz hinten. Ich bin so verwirrt, dass ich mit den Frauen fortreite, ohne den Häuptling zu benachrichtigen. In der Meinung, dass wir zum Zauberer reiten, schlage ich seine Richtung ein. aber Lali greift mir in die Zügel und sagt, Zorio. Zu Zorio also wollen sie. Unterwegs hält Lali sich an mir fest und küsst mich öfters auf den Nacken. Ich halte mit der linken Hand die Zügel und mit der rechten streichle ich Zoraima. Wir reiten genau in dem Augenblick in Zorios Dorf ein, als er mit 3 vollbeladenen Eseln und einem Pferd aus Kolumbien ankommt. Wir treten in sein Haus. Lali beginnt sofort zu reden und Zoraima quasselt mit. Zorio erklärt mir Folgendes. Bis zu dem Moment, wo ich zu weinen begann, hat Lali geglaubt, dass ich als Weißer keinen Wert auf sie lege. Dass ich weggehen will, weiß sie. Aber weil ich ihr nie etwas davon gesagt habe, hält sie mich für falsch. Sie sagt, dass sie tief enttäuscht sei, denn sie habe geglaubt, eine Indianerin wie sie könne einen Mann glücklich machen. Und ein glücklicher Mann geht nicht fort. Sie glaubt, dass sie keinen Grund habe, ihr Leben nach einer so schweren Enttäuschung noch fortzusetzen. Zoraima sagt das Gleiche und hat überdies Angst, dass ihr Kind wie sein Vater werden könne. Ein ehrloser, falscher Mann, der seinen Frauen etwas so Schwieriges zumute wie ich. Sie, die beide ihr Leben für mich gegeben hätten, könnten das nicht verstehen, warum ich denn vor ihnen davonlaufe, wie vor dem Hund, der mich an dem Tag, an dem ich ankam, gebissen hat. »Was würdest du tun, Lali, wenn dein Vater krank wäre?« antworte ich. »Ich würde durch Dorn zu ihm gehen, um ihn zu pflegen.« »Man hat dich gejagt wie ein Tier. Man hat dich töten wollen. Was würdest du an dem Tag tun, an dem du dich endlich verteidigen kannst?« »Ich würde meinen Feind überall suchen und ihn so tief eingraben, dass er sich in seinem Loch nicht mehr umdrehen könnte.« »Und wenn du das alles gemacht hast, was würdest du dann tun, wenn du 2 wunderbare Frauen hättest, die auf dich warten?« »Ich würde ein Pferd nehmen und zu beiden zurückkehren.« »Und genau das werde ich tun. Genau das.« »Und wenn ich alt und hässlich geworden bin, wenn du zurückkommst?« »Ich werde kommen, noch bevor du alt und hässlich bist.« »Ja, das Wasser ist aus deinen Augen gelaufen. Das hast du nicht absichtlich getan. Du kannst also weggehen, wann du willst. Aber du musst bei Tag, vor aller Augen weggehen, nicht verstohlen wie ein Dieb. Du musst weggehen, wie du gekommen bist, um die gleiche Zeit am Nachmittag und gut und vollständig bekleidet. Und du musst bestimmen, wer Tag und Nacht über uns, über mich und Zoraima wachen soll. Zato ist der Häuptling, aber es muss ein anderer Mann sein, der über uns wacht. Du musst sagen, dass das Haus dein Haus ist und dass kein Mann außer deinem Sohn, wenn es einer wird, der da im Bauch Zoraimas wächst, bei dir eintreten darf. Darum muss Zorio an dem Tag, an dem du weggehst, ins Dorf kommen und sagen, was du zu sagen hast.« Wir haben bei Zorio übernachtet. Es war eine köstliche, zärtliche, süße Nacht. Im Gemurmel und Geflüster dieser beiden Naturkinder lagen so wissende Töne der Liebe, dass ich tief gerührt war. Langsam, um Zoraima zu schonen, sind wir zu Pferd wieder nach Hause zurückgekehrt. Alle 3. 8 Tage nach dem ersten Mond darf ich aufbrechen, sagt Lali, denn sie will mir mit Sicherheit sagen, ob sie endlich auch schwanger geworden ist. Sie hat seit dem letzten Mond kein Blut mehr verloren, aber sie hat Angst, sich vielleicht doch zu täuschen. Aber wenn sie auch nach diesem Mond kein Blut mehr verliert, dann wächst ein Kind in ihrem Bauch. Zorio muss alle meine Kleidungsstücke herbringen, sagt sie. Ich darf mich erst ankleiden, nachdem ich auf Guajiro-Art gesprochen habe, das heißt nackt. Am Abend vorher müssen wir dann alle 3 zum Zauberer gehen. Er muss uns sagen, ob wir meine Tür im Haus verschließen müssen oder offen stehen lassen sollen. Die langsame Rückkehr aus Rücksicht auf Zoraima war durchaus nicht traurig. Sie nehmen lieber bewusst ihr Schicksal auf sich, als vor den Männern und Frauen ihres Dorfes verlassen und lächerlich dazustehen. Wenn Zoraima ihr Kind hat, will sie auch einen Fischer aufnehmen, um viele Perlen zu bekommen, die sie mir alle aufheben will. Lali will jeden Tag viel länger fischen, schon um beschäftigt zu sein. Ich bedauere nicht mehr als 1 Dutzend Worte von ihrer Sprache erlernt zu haben. Ich hätte ihnen so viel zu sagen, was man über einen Dolmetscher nicht mitteilen kann. Wir kommen an. Als erstes müssen wir Zato aufsuchen, um ihm begreiflich zu machen, warum wir fortgeritten sind, ohne ihm ein Wort davon zu sagen. Zato ist ebenso großmütig wie sein Bruder. Noch ehe ich zu sprechen beginne, legt er mir die Hand um den Hals und sagt, Uilo, schweige. In 12 Tagen ist Neumond. Wenn ich die 8 Tage, die ich danach noch warten muss, dazurechne, werde ich in 20 Tagen wieder unterwegs sein. Ich sehe mir zum 100. Mal die Karte an, ändere Verschiedenes und überdenke, was Hostu mir sagte. Wo werde ich glücklicher sein als hier, wo alle mich lieben? Werde ich mich nicht ins Unglück stürzen, wenn ich in die Zivilisation zurückkehre? Nur die Zukunft wird es mir zeigen. 3 Wochen sind wie ein Zauber vergangen. Lali hat den Beweis, dass sie auch schwanger ist. Und so werden 2 oder 3 Kinder meine Rückkehr erwarten. Wieso 3? Frage ich. Sie sagt, dass ihre Mutter 2-mal Zwillinge gehabt hat. Wir sind zu dem Zauberer gegangen. Nein, die Tür darf nicht verschlossen werden. Wir dürfen nur einen Zweig quer darüber legen. Die Hängematte, auf der wir 3 liegen, muss an die Decke der Hütte gespannt werden. Lali und Zuraima müssen immer zusammenschlafen, denn sie sind 1. Dann befiehlt er uns, uns ans Feuer zu setzen, legt grüne Blätter auf und hüllt uns länger als 10 Minuten in Rauch. Dann sind wir nach Hause zurückgekehrt, um Zorio zu erwarten, der tatsächlich noch am selben Abend kommt. Die ganze Nacht saßen wir um ein Feuer vor unserer Hütte. Ich habe jedem der Indianer durch Zorio, der es übersetzte, ein freundliches Wort gesagt, und jeder antwortete etwas. Bei Sonnenaufgang habe ich mich mit Lali und Zuraima zurückgezogen. Den ganzen Tag liebten wir uns. Zuraima kletterte auf mich, um mich besser in sich zu fühlen, und Lali umfing mich wie fesselnder Efeu mit ihrem Schoß, in dem es klopfte wie ein Herz. Am Nachmittag breche ich auf. Zorio macht den Dolmetscher. »Zato, großer Häuptling dieses Stammes«, sage ich, »der mich aufgenommen und mir alles gegeben hat. Ich muss dich bitten, zu erlauben, euch für viele Monde zu verlassen.« »Warum willst du von deinen Freunden fort?« »Weil ich die bestrafen muss, die mich verfolgt haben wie ein Tier. Dank deiner Aufnahme habe ich hier im Schutze deines Dorfes gelebt, bin glücklich gewesen, habe gut zu essen gehabt, noble Freunde gefunden und Frauen, die mir die Brust mit Sonne erfüllten. Doch das darf einen Mann wie mich nicht in ein Tier verwandeln, das, weil es eine warme Zuflucht gefunden hat, sein Leben lang darin bleibt, aus Angst leiden zu müssen. Ich werde meinen Feinden kühn entgegengehen, werde zu meinem Vater gehen, der mich braucht. Ich lasse hier, in meinen Frauen Lali und Zoraima und in den Kindern, der Frucht unserer Verbindung, meine Seele zurück. Meine Hütte gehört ihnen und meinen Kindern, die dort geboren werden. Ich hoffe, dass du, Zato, dich ihrer erinnern wirst, wenn man sie vernachlässigen sollte. Ich bitte dich, dass, abgesehen von deiner persönlichen Wachsamkeit, ein Mann namens Usli meine Familie Tag und Nacht beschützt. Ich habe euch alle sehr geliebt und werde euch immer lieben. Ich werde alles tun, um so schnell wie möglich zurückzukehren. Wenn ich bei der Erfüllung meiner Aufgabe sterben sollte, werden meine Gedanken im Augenblick des Todes bei Lali und Zoraima und bei meinen Kindern sein und bei euch Guajiros, allen, die ihr meine Familie seid. Gefolgt von Lali und Zoraima kehre ich in meine Hütte zurück. Ich ziehe mich an, Hemd, Khakihose, Strümpfe, Halbstiefel. Stundenlang noch habe ich den Kopf bald hierhin, bald dorthin gewendet, um Stück für Stück noch einmal das Dorf in mich aufzunehmen, in welchem ich 6 Monate zugebracht habe. Dieser von allen Weißen, aber auch von den Indianern anderer Gegenden so gefürchtete Stamm der Guajiros ist für mich ein Hafen gewesen, in dem ich aufatmen konnte, eine Zuflucht ohnegleichen vor der Bosheit der Menschen. Ich habe dort Liebe, Frieden, Ruhe und Großmut gefunden. Lebt wohl, Guajiros, wilde Indianer der kolumbianisch-venezolanischen Halbinsel. Euer großes Territorium ist glücklicherweise unumstritten und frei von jeder Einmischung der beiden Zivilisationen, die es umgeben. Eure unverdorbene Art zu leben und euch zu verteidigen hat mich etwas sehr Wichtiges für die Zukunft gelehrt. Dass es besser ist, ein wilder Indianer zu sein, als ein Rechtsverdreher. Lebt wohl, Lali und Zoraima, ihr wunderbaren, unvergleichlichen Mädchen, ihr Naturwesen ohne Berechnung, die ihr im Augenblick des Abschieds mit selbstverständlicher Geste alle Perlen, die sich in der Hütte befanden, für mich in einen kleinen Leinbeutel fülltet. Ich werde zurückkehren, das ist gewiss. Aber wann? Und wie? Das weiß ich nicht. aber ich verspreche euch, dass ich komme. Gegen Ende des Nachmittags breche ich nach Kolumbien auf. Ich habe einen Strohhut auf und marschiere los, mein Pferd am Zügel. Alle Indianer des Stammes, ohne Ausnahme, verbergen das Gesicht unter dem linken Arm und strecken mir den rechten entgegen. Damit wollen sie mir zeigen, dass sie mich nicht weggehen sehen wollen, dass es ihnen Schmerz bereitet. Und sie strecken den Arm aus, um mich zurückzuhalten. Lali und Zoraima begleiten mich fast 100 Meter weit. Ich dachte, sie wollen mir noch einen letzten Kuss geben. Aber sie laufen plötzlich schreiend in Richtung unseres Hauses davon und sehen sich nicht mehr um. Fünftes Heft. Zurück in die Zivilisation. Das Gefängnis von Santa Marta. Aus dem Indianergebiet Guajira hinauszukommen ist nicht schwierig. Die Indianer haben mir 3 Goldstücke zu 100 Pesos gewechselt. Ich habe also etwas, um mich eine Zeit lang über Wasser zu halten. Nur das. Ich erklettere einen Lastwagen, der in die Nähe von Santa Marta fährt, einen wichtigen Hafen ungefähr 120 Kilometer entfernt. Gegen Morgen beschließe ich, endlich zu schlafen. Es wird bereits hell. Es ist fast 7 Uhr. Da kommt ein von Pferden gezogener Karren daher. Der Laster versperrt ihm den Weg. Man hält mich für den Chauffeur und weckt mich. Ich spiele stotternd den Verschlafenen, der nicht weiß, was los ist und wo er sich befindet. Der Chauffeur, der aufgewacht ist, debattiert mit dem Kutscher. Nach mehreren Versuchen, den Laster aus dem Dreck zu ziehen, gibt man es auf. Er ist bis zur Achse eingesunken. Nicht zu machen. In dem Karren sitzen 2 schwarz gekleidete Nonnen mit Flügelhauben und 3 kleine Mädchen. Nach einigen Auseinandersetzungen machen sich die beiden Männer daran, einen Teil des Gebüsches zu roden, damit der Karren, der nur mit einem Rad auf der Straße steht, auf dem gerodeten Streifen die miserable, 20 Meter lange Stelle passieren kann. Die Männer schneiden mit ihrer Machete, einem Werkzeug zum Schneiden des Zuckerrohrs, das hier jeder bei sich hat, alles ab, was sie stört, und ich verteile es über den Weg, damit es nicht so hoch ist und der Karren nicht auch noch im Kot versinkt. Nach ungefähr 2 Stunden sind wir soweit. Die beiden Nonnen bedanken sich bei mir und fragen, wohin ich fahre. Nach Santa Marta, sage ich. Aber da sind Sie nicht auf dem richtigen Weg. Sie sollten mit uns fahren. Wir bringen Sie fast bis nach Santa Marta. Von dort haben Sie nur noch 8 Kilometer. Ich kann unmöglich ablehnen. Freilich, ich hätte sagen können, dass ich bei dem Chauffeur bleiben will, um ihm zu helfen, aber angesichts der Schwierigkeiten einer so langen Erklärung ziehe ich es vor, einfach Danke zu sagen. Und schon sitze ich hinten bei den 3 kleinen Mädchen im Karren. Die beiden Nonnen sitzen neben dem Kutscher. Wir fahren ab und haben rasch den Umweg von 5 oder 6 Kilometern aufgeholt, den der Chauffeur irrtümlich gemacht hat. Auf der richtigen Straße angelangt, legen wir ein gutes Tempo vor und halten um die Mittagszeit in einer Herberge, um zu essen. Die 3 kleinen Mädchen sitzen mit dem Kutscher zusammen an einem Tisch, die beiden Nonnen und ich an dem daneben. Die Nonnen sind jung, zwischen 25 und 30. Ihre Haut ist sehr weiß. Die eine ist Spanierin, die andere Irin.
»Sie sind nicht von hier, nicht wahr?« fragt die Irin leise.
»Doch, ich bin aus Barranquilla.«
»Nein, Sie sind kein Kolumbianer. Ihr Haar ist viel zu hell und Ihr Teint nur deshalb so dunkel, weil er von der Sonne gebräunt ist. Woher kommen Sie?«
»Aus Riohacha.«
»Was haben Sie da unten gemacht?«
»Elektriker.«
»Ach, ich habe einen Freund in den Elektrizitätswerken. Er heißt Perez und ist Spanier. Kennen Sie ihn?«
»Ja.«
»Das freut mich.«
Gegen Ende der Mahlzeit stehen sie alle auf, um sich die Hände waschen zu gehen. Die Irin kommt allein zurück. Sie schaut mich an und sagt auf Französisch,
»Ich werde Sie nicht verraten, aber meine Kollegin sagt, dass sie in einer Zeitung Ihr Bild gesehen hat. Sie sind der Franzose, der aus dem Gefängnis von Riohacha entsprungen ist, nicht wahr?«
Es zu leugnen wäre noch umständlicher gewesen. »Ja, Schwester, bitte zeigen Sie mich nicht an. Ich bin nicht so schlimm, wie man mich schildert. Ich liebe Gott und respektiere ihn.« Die Spanierin kommt zurück und die Irin deutet ihr an, »Ja.« Die Spanierin antwortet schnell etwas, das ich nicht verstehe. Es sieht aus, als überlegten sie beide. Dann stehen sie auf und gehen noch einmal hinaus. Ich überlege, soll ich fort, bevor sie wiederkommen, oder soll ich bleiben? Wenn sie die Absicht haben, mich anzuzeigen, läuft das auf dasselbe hinaus. Und wenn ich fortlaufe, wird man mich sehr bald finden.
In dieser Gegend, da gibt es keine dichte Selva, kein Dschungel, kein Busch. Und die wenigen Straßen, die in die Stadt führen, sind schnell und leicht zu überwachen. Ich will also lieber alles dem Schicksal überlassen, das mir bis jetzt nicht gerade feindlich gesinnt war. Die beiden Nonnen kommen lächelnd wieder, und die Irin fragt mich, wie ich heiße.
Enrique.
Gut, Enrique. Sie kommen mit uns in das Kloster, in das wir fahren. Es liegt 8 Kilometer vor Santa Marta. Bei uns im Wagen haben Sie nichts zu befürchten. Sprechen Sie nicht, dann werden alle glauben, dass Sie ein Arbeiter aus dem Kloster sind.
Die Nonnen bezahlen für alle, auch für mich. Ich kaufe mir eine Stange Zigaretten zu 12 Paketen und ein Feuerzeug samt Zündschwamm.
Während der ganzen Fahrt richten die Schwestern kein Wort an mich, und ich bin ihnen dankbar dafür. Auch dem Kutscher fällt es nicht auf, dass ich seine Sprache schlecht beherrsche. Gegen Abend halten wir vor einer großen Herberge. Dort steht ein Autobus mit dem Schild Riohacha, Santa Marta. Ich verspüre Lust, mit ihm weiterzufahren, gehe zu der Irin und sage ihr, was ich vorhabe.
»Das ist sehr gefährlich für Sie«, meint sie ernst. »Bis Santa Marta fahren wir an mindestens 2 Polizeiposten vorbei, die von den Fahrgästen eine Cedula, eine Identitätskarte, verlangen. In unserem Karren kann Ihnen das nicht passieren.«
Ich bedanke mich herzlich. Die Angst, in der ich schwebte, seit sie mich entdeckt haben, ist verschwunden. Im Gegenteil, ich betrachte es als unerhörtes Glück, den frommen Frauen begegnet zu sein. Gegen Mitternacht kommen wir im Kloster an. Eine hohe Mauer, ein hohes Tor. Der Kutscher versorgt Pferde und Wagen, und die 3 kleinen Mädchen werden ins Kloster gebracht. Auf der Treppe im Hof entspinnt sich ein hitziges Wortgefecht zwischen der Schwester Pförtnerin und den beiden Nonnen. Die Irin erklärt mir, dass sie die Mutter Oberin nicht wecken will, um sie um die Genehmigung zu bitten, dass ich im Kloster schlafen darf. In diesem Moment mangelt es mir an Entschlusskraft, diesen Zwischenfall zu nutzen, mich zu bedanken und zu Fuß nach Santa Marta zu gehen. Ich wusste doch, dass es nur noch 8 Kilometer waren. Schließlich wurde die Mutter Oberin doch geweckt. Ich erhalte ein Zimmer im 2. Stock. Vom Fenster aus sind die Lichter der Stadt zu sehen. Ich kann den Leuchtturm und die Positionslichter erkennen. Im Hafen fährt eben ein großes Schiff ein. Ich schlafe ein, und die Sonne steht schon am Himmel, als es an meine Tür klopft. Ich hatte einen scheußlichen Traum. Lali öffnete sich vor mir den Bauch, und unser Kind kam stückweise daraus hervor. Ich rasiere mich und ziehe mich rasch an. Dann gehe ich hinunter. Am Fuß der Treppe steht die irische Schwester und begrüßt mich mit freundlichem Lächeln. Ich sitze am Küchentisch und habe mir eben etwas Fleisch auf den Teller genommen und gekochte Kartoffeln dazu, als sich die Tür öffnet und 4 Polizisten in weißer Uniform mit Gewehren bewaffnet eintreten. Dazu ein Betrester mit einem Revolver in der Hand.
»No te mueve, o te mato!«
»Rühr dich nicht, oder ich schieß dich nieder!« Er legt mir Handschellen an. Die irische Schwester stößt einen Schrei aus und fällt in Ohnmacht. 2 Küchenschwestern helfen mir wieder auf die Beine.
»Vamos«, sagt der Chef. »Gehen wir.«
Und geht mit mir auf mein Zimmer. Sie durchsuchen mein Bündel und finden augenblicklich die 36 Goldstücke zu 100 Pesos, die mir verblieben sind. Ein Etui mit Pfeilen, die sie wohl für Bleistifte halten, lassen sie unberührt. Mit unverhohlener Befriedigung steckt der Chef die Goldstücke in die Tasche. »Wir gehen.« Im Hof erwartet uns ein Wagen. Die 5 Polizisten und ich pressen uns in den Kasten und wir fahren von einem kohlenschwarzen Chauffeur in Polizeiuniform gelenkt mit großer Geschwindigkeit ab. Ich bin niedergeschmettert und wehre mich nicht. Ich versuche, meine Würde zu wahren. Da gibt es weder Mitleid noch Pardon. Sei ein Mann und bedenke, dass man nie die Hoffnung aufgeben darf. Alles das durchschwirrt mein Gehirn, und als ich aussteige, bin ich so fest entschlossen wie ein Mann und nicht wie eine Memme auszusehen, dass der Beamte, der mich einvernimmt, als erstes sagt, »Der Franzose ist sehr gefasst. Es scheint ihn nicht sonderlich aufzuregen, in unseren Händen zu sein.« Ich betrete das Amtszimmer und setze mich mit meinem Bündel nieder, ohne dazu aufgefordert zu sein.
»Kannst du Spanisch?«
»Nein.«
»Ruf den Schuster.«
Ein paar Augenblicke später erscheint ein kleiner Mann in einer blauen Schürze und mit einem Schusterhammer in der Hand.
»Bist du der Franzose, der vor einem Jahr aus Riohacha entsprungen ist?«
»Nein.«
»Du lügst.«
»Ich lüge nicht. Ich bin nicht der Franzose, der vor einem Jahr aus Riohacha entsprungen ist.«
»Nehmt ihm die Fesseln ab. Zieh Jacke und Hemd aus.«
Er nimmt eine Liste zur Hand, auf der alle meine Tätowierungen notiert sind, und kontrolliert jede einzelne nach.
Also bist du es. Nein, ich bin es nicht. Denn ich bin nicht vor einem Jahr, sondern vor 7 Monaten davon. Das ist egal. Für dich vielleicht. Für mich nicht. Du bist der typische Totschläger. Ob Franzose oder Kolumbianer, alle Matadores sind gleich. Nicht klein zu kriegen. Ich bin nur der 2. Kommandant dieses Gefängnisses und weiß nicht, was mit dir geschehen soll. Ich werde dich vorläufig zu deinen alten Kameraden bringen.
Zu welchen Kameraden?
Zu den Franzosen, die du nach Kolumbien gebracht hast.
Ich werde in eine Zelle geführt, deren Gitter auf den Hof gehen. Dort finde ich alle meine 5 Freunde versammelt. Wir fallen uns in die Arme.
Wir dachten, du bist für immer gerettet, Kumpel,
sagt Clusio. Maturette weint wie ein kleiner Junge, der er ja auch ist. Und auch die übrigen 3 sind etwas durcheinander. Sie alle wiederzusehen gibt mir Kraft.
Erzähle, fordern sie mich auf.
Später, wie ist es euch ergangen?
Wir sind seit 3 Monaten hier.
Werdet ihr hier gut behandelt?
Nicht gut, nicht schlecht. Wir warten darauf, nach Barranquilla überführt zu werden. Es sieht aus, als wollte man uns den französischen Behörden ausliefern.
Diese Schweine. Und wie sind die Fluchtaussichten?
Du bist kaum angekommen und denkst schon an Flucht?
Was sonst? Glaubst du, ich gebe auf? Wie ist die Überwachung?
Bei Tag nicht sehr streng, aber nachts haben sie eine Spezialwache für uns.
Wie viele?
3 Posten.
Was macht dein Bein, Clusio?
Es geht. Ich hinke nicht mehr.
Seid ihr immer hier eingesperrt?
Nein. Wir gehen im Hof in der Sonne spazieren. 2 Stunden am Vormittag, am Nachmittag 3.
Wie sind die kolumbianischen Gefangenen?
Scheinen gefährliche Burschen zu sein. Diebe, Mörder.
Am Nachmittag bin ich im Hof und plaudere abseits mit Clusio. Da werde ich gerufen. Man bringt mich in dasselbe Amtszimmer wie am Vormittag. Der Gefängniskommandant ist da, in Gesellschaft des Beamten, der mich vernommen hat. Auf dem Ehrensessel sitzt ein dunkelhäutiger, beinahe schwarzer Mann. Seine Farbe hat eher etwas von einem Neger als von einem Indianer. Sein kurzes, gekräuseltes Haar verstärkt diesen Eindruck noch. Er muss ungefähr 50 sein. Er hat schwarze, böse Augen. Ein sehr kurz geschnittener Schnurrbart bedeckt die starke Oberlippe seines grimmigen Mundes. Sein Hemd steht offen. Er trägt keine Krawatte. Links am Hemd hat er ein grün-weißes Ordensband. Auch der Schuster ist da.
Franzose, du bist nach 7 Monaten Flucht wieder verhaftet worden. Was hast du die ganze Zeit seither gemacht?
Ich war bei den Guajiros.
Mach dich nicht lustig über uns, sonst lasse ich dich prügeln.
Ich habe die Wahrheit gesagt.
Bei den Indianern hat noch keiner gelebt. Allein in diesem Jahr sind mehr als 25 Küstenwachen von ihnen getötet worden.
Nein, von den Schmugglern.
Woher weißt du das?
Ich habe 7 Monate da unten gelebt. Die Guajiros verlassen ihr Gebiet niemals.
Das mag wahr sein. Wo hast du die 36 Goldstücke zu 100 Pesos gestohlen?
Sie gehören mir. Der Häuptling eines Bergstammes, der Gerechte genannt, hat sie mir gegeben.
Wie kommt ein Indianer zu einem solchen Vermögen? Und wofür hat er es dir gegeben?
Ist irgendwo in der Gegend ein Diebstahl von 100 Pesostücken in Gold vorgekommen, Chef? Haben Sie etwas derartiges gehört?
Nein, in keinem Rapport war von so einem Diebstahl die Rede. Doch das soll mich nicht daran hindern, Nachforschungen in dieser Richtung anzustellen.
Tun Sie das. Es wird nur zu meinem Vorteil sein.
Franzose, du hast ein schweres Vergehen begangen, als du aus dem Gefängnis von Riohacha ausgebrochen bist, und ein noch schwereres dadurch, dass du einen Mann wie Antonio zur Flucht verleitet hast, der erschossen werden sollte, weil er mehrere Küstenwachen getötet hat. Es heißt, dass du sogar von Frankreich gesucht wirst, wo du zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt wurdest. Du bist ein gefährlicher Mörder. Ich möchte nicht riskieren, dass du uns hier entkommst. Ich kann dich nicht bei den anderen Franzosen lassen. Du kommst bis zur Abfahrt nach Barranquilla in Einzelhaft. Die Goldstücke erhältst du zurück, sobald sich herausstellt, dass sie tatsächlich nicht gestohlen sind.
Ich verlasse den Raum und werde an eine Treppe gebracht, die in den Keller führt. Wir steigen 25 Stufen hinunter und gelangen in einen sehr schlecht beleuchteten Gang mit Käfigen links und rechts. Einer davon wird aufgesperrt und man schubst mich hinein. Und um hier zu landen, habe ich 2500 Kilometer zurückgelegt. Wenn Sie von meiner neuerlichen Gefangennahme hören werden, wie werden Sie sich freuen, die 12 Käsegesichter von Geschworenen, der verderbte Paulin, die Polizeispitzel und der Staatsanwalt.
Denn bestimmt wird sich ein Journalist finden, der die Nachricht nach Frankreich weitergeben wird. Es muss mir gelingen, zu beweisen, dass ich ein normales Geschöpf bin und sein werde, wenn nicht sogar besser als die übrigen Individuen irgendeiner Gemeinschaft oder irgendeines Landes. Ich rauche. Das Wasser beginnt zu steigen. Es reicht mir fast an die Knöchel.
»Schwarzer«, rufe ich, »wie lange steht das Wasser in der Zelle?«
»Das hängt von der Stärke der Flut ab. Eine Stunde, höchstens zwei.«
»Está llegando! Sie kommt!«
höre ich mehrere Gefangene rufen. Langsam, ganz langsam steigt das Wasser. Der Indianermischling und der Schwarze haben sich oben auf das Gitter gesetzt. Sie lassen die Beine in den Gängen hängen und halten sich an den Eisenstäben fest. Ich höre es plätschern. Eine Kanalratte, groß wie eine Katze. Sie versucht, das Gitter hinaufzuklettern. Ich ergreife einen meiner Schuhe und gebe ihr, als sie in meine Nähe kommt, einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Quiekend entflieht sie in den Gang.
»Du gehst auf die Jagd, Franzose?«
sagt der Schwarze.
»Mit denen wirst du nie fertig werden, wenn du sie töten willst. Klettere das Gitter hinauf und verhalte dich ruhig.«
Ich befolge seinen Rat, aber die Stäbe graben sich mir in die Schenkel. Ich kann es nicht lange aushalten. Ich hole mir die Jacke von meinem Abtrittseimer, lege sie auf die Gitterstäbe und lasse mich darauf herunter. Das ergibt eine Art Sitz, der es mir ermöglicht, die Stellung besser zu ertragen. Dieses Eindringen des Wassers, der Ratten, der Tausendfüßler und winzigen Krabben, die vom Wasser mitgeschwemmt werden, ist das Widerwärtigste, das Niederdrückendste, dem ein menschliches Wesen ausgesetzt werden kann. Wenn sich das Wasser nach einer Stunde zurückzieht, bleibt eine klebrige, einen Zentimeter dicke Schlammmasse zurück. Ich ziehe mir die Schuhe aus, um nicht in den Morast zu treten. Der Schwarze wirft mir ein 10 Zentimeter langes Brettchen zu und rät mir, damit zuerst den Kot von meiner Schlafplanke herunter und auf den Gang zu schieben, dann den aus der übrigen Zelle. Ich brauche zu dieser Beschäftigung eine gute halbe Stunde und zwinge mich dabei an nichts anderes zu denken. Das will etwas heißen. Vor der nächsten Flut werde ich kein Wasser im Käfig haben. Das macht genau 11 Stunden. Die 12. ist dann die der Überschwemmung. Bis zum nächsten neuen Wasser muss man die 6 Stunden rechnen, in denen sich das Meer zurückzieht, und die 5 Stunden, in denen es wieder steigt.
»Ja, Papillon, du hast es jetzt, scheint es, mit den Gezeiten des Meeres zu tun«, verspotte ich mich selbst. »Der Mond ist von großer Bedeutung für dich und dein Leben, ob du willst oder nicht. Dank Ebbe und Flut konntest du den Maroni herunterfahren, als du aus dem Banjo ausbrachst. Dank Ebbe und Flut konntest du aus Trinidad und Curaçao fort. Wenn man dich in Riohacha verhaftete, so nur, weil die Ebbe nicht stark genug war, dich schneller davonzutragen. Und jetzt bist du eben dauernd auf die Gnade der Gezeiten angewiesen.«
Ich lege mich hinten in der Zelle auf die Planke, wo mich die anderen nicht sehen können, und rauche 2 oder 3 Zigaretten. Als ich dem Schwarzen sein Brettchen zurückgebe, werfe ich ihm eine brennende Zigarette zu, und er macht es aus Rücksicht auf die anderen genau wie ich. Solche Kleinigkeiten, die wie gar nichts aussehen, bedeuten in meinen Augen ungeheuer viel, denn sie beweisen mir, dass wir, die Parias der Gesellschaft, wenigstens noch einen Rest von Lebensart und Zartgefühl besitzen. Hier ist es nicht wie in der Conciergerie. Ich kann träumen und umhergehen, ohne mir ein Taschentuch über die Augen legen zu müssen, um sie vor dem zu grellen Licht zu schützen. Wer mag es wohl der Polizei gesteckt haben, dass ich im Kloster zu finden bin? Wenn ich es eines Tages erfahre, soll er mir dafür bezahlen. Reg dich nicht auf, Papillon, sage ich mir gleich darauf. Du hast in Frankreich genug zu tun, um dich zu rächen. Was willst du da in diesem fremden Land noch viel Böses aushecken? Der Denunziant wird gewiss durch das Leben selbst bestraft werden. Und wenn du eines Tages hierher zurück musst, dann nicht, um dich zu rächen, sondern um Lali und Zoraima Gutes zu tun, und vielleicht deinen Kindern. Nur ihretwegen sollst du in deine Hütte zurückkommen, aller Guajiros wegen, die dir die Ehre erwiesen haben, dich bei sich und den ihren aufzunehmen. Ich befinde mich noch auf dem Weg in die Hölle. Aber selbst in der Zelle unter dem Meer befinde ich mich noch auf der Flucht. Auf dem Weg in die Freiheit, ob ich will oder nicht. Das steht fest.
Flucht aus Santa Marta. 28 Tage danach bin ich durch die Intervention eines belgischen Konsuls namens Clausen aus dem teuflischen Loch heraus. Der Schwarze, der Palacios hieß und 3 Wochen nach meiner Ankunft herauskam, hatte den Einfall gehabt, seiner Mutter bei einem Besuch zu sagen, sie möchte den belgischen Konsul verständigen, dass ein Belgier in den Zellen sei. Der Einfall war ihm gekommen, als er sah, wie am Sonntag ein Belgier von dem Konsul besucht wurde. Eines Tages also werde ich ins Zimmer des Kommandanten geführt.
»Sie sind Franzose. Warum beschweren Sie sich beim belgischen Konsul?«
Im Amtszimmer saß in einem Fauteuil ein weiß gekleideter, ungefähr 50-jähriger Herr mit einer Serviette auf den Knien. Sein blondes Haar war fast weiß, sein Gesicht rundlich, rosig und frisch. Blitzartig erfasse ich die Situation.
»Das sagen Sie, dass ich Franzose bin. Ich gebe zu, dass ich der französischen Justiz entwischt bin, aber ich selber bin Belgier.«
»Sehen Sie?« sagt der Kleine mit dem Pfarrergesicht.
»Warum haben Sie das nicht gesagt?«
»Mir schien das in Ihren Augen nicht so wichtig, denn ich habe auf Ihrem Boden kein ernstes Delikt begangen, außer dass ich ein Sprung bin, und das ist bei jedem Gefangenen normal.«
»Bueno, ich werde Sie mit Ihren Kameraden zusammenlegen. Aber ich mache Sie aufmerksam, Senor Konsul. Beim ersten Fluchtversuch kommt er wieder dorthin zurück, wo er bis jetzt war. Führen Sie ihn zum Friseur und dann bringen Sie ihn zu seinen Kameraden.«
»Danke, Herr Konsul«, sage ich auf Französisch. »Danke vielmals, dass Sie sich für mich eingesetzt haben.«
»Mein Gott, was müssen Sie in diesen grauenhaften Zellen mitgemacht haben? Schnell, gehen Sie, ehe dieses Vieh seine Meinung ändert. Ich werde Sie besuchen. Auf Wiedersehen.«
Essen, trinken, schlafen, Dame spielen, mit spanischen Karten spielen, unter uns und mit den Polizisten Spanisch reden, um die Sprache zu erlernen, das sind die Tätigkeiten, die unseren Tag und sogar einen Teil der Nacht ausfüllen. Es ist hart, sich um 9 Uhr abends hinlegen zu müssen. Dann überfallen mich die Einzelheiten der Flucht aus dem Spital von Saint-Laurent bis nach Santa Marta und ziehen wie ein Film an meinem Geist vorüber. Im Hof sehe ich mir jedes Mal die gefangenen Kolumbianer an, die irgendetwas Großes ausgefressen haben. Sie haben ohne Ausnahme Mörderphysiognomien, aber man fühlt, dass sie alle gebändigt sind. Die Angst vor den Todeszellen lähmt sie. Vor 4 oder 5 Tagen haben wir einen baumlangen Kerl, einen Kopf größer als ich, aus den Todeszellen herauskommen sehen. Er wird das Krokodil genannt und steht im Ruf, außergewöhnlich gefährlich zu sein. Ich unterhalte mich mit ihm und nach 3, 4 Spaziergängen frage ich ihn:
»Quieres fugarte conmigo?«
»Willst du mit mir fliehen?« Er sieht mich an, als ob ich vom Teufel besessen wäre.
»Um noch einmal in die Todeszellen zu kommen, wenn es daneben geht?« sagt er. »Nein, danke. Lieber bringe ich meine eigene Mutter um.«
Das war mein letzter Versuch. Nie werde ich hier wieder mit jemandem von Flucht reden. Einige Zeit später verlegt man uns in das Gefängnis von Barranquilla. Barranquilla ist eine wichtige Stadt. Sie ist der erste kolumbianische Hafen am Atlantik, der innerhalb des Mündungsgebietes des Rio Magdalena liegt. Auch das Gefängnis ist von Bedeutung. Es beherbergt 400 Gefangene mit fast 100 Aufsehern und ist wie ein beliebiges europäisches Gefängnis eingerichtet. 2 doppelte, mehr als 8 Meter hohe Mauern umgeben es. Direktor des Gefängnisses ist ein gewisser Don Gregorio. Mit dem Aufenthalt in diesem Gefängnis beginnt der gefährlichste Teil unseres Abenteuers. Denn hier sollen wir tatsächlich den französischen Behörden ausgeliefert werden. Ja, Barranquilla und sein enormes Gefängnis stellen uns vor die Entscheidung. Wir müssen um jeden Preis heraus, ganz gleich, welches Opfer es kostet. Ich muss mit vollem Einsatz spielen. Unsere Zelle liegt in der Mitte des Hofes. Es ist übrigens keine Zelle, sondern ein Käfig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Zementdach, das auf dicken Eisenstangen ruht. In den Ecken sind die Toiletten und Waschräume. Die übrigen Gefangenen, etwa 100, befinden sich in den Zellen, die in den 4 Mauern liegen. Zum Hof hin, der ungefähr 20 mal 40 Meter misst, sind sie durch Gitter abgeschlossen. Über jedem Gitter läuft ein schmales Blechdach, damit es nicht in die Zellen hineinregnet. Nur wir 6 Franzosen sind in dem Käfig in der Mitte, wo man Tag und Nacht den Blicken der anderen Gefangenen ausgesetzt ist, aber vor allem denen der Wachposten. Tagsüber halten wir uns im Hof auf, von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Man kann in der Zelle ein- und ausgehen, wie man will, kann sich unterhalten, spazieren gehen oder sogar am Hof essen. Zwei Tage nach unserer Ankunft versammelt man uns alle sechs in Gegenwart des Direktors sowie einiger Polizisten und Fotoreporter in der Kapelle. Sie sind aus dem Bagno von Französisch-Guayana entsprungen. Wir haben es nie geleugnet. Für welche Delikte ist jeder von Ihnen so schwer bestraft worden? Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir auf kolumbianischem Boden keinen Delikt begangen haben und dass Ihre Nation uns nicht nur das Recht verweigert, wieder ins Leben zurückzukehren, sondern auch noch Menschenjäger und Gendarmen der französischen Regierung gegen uns einsetzt. Kolumbien ist der Ansicht, Sie auf seinem Territorium nicht aufnehmen zu dürfen. Aber ich persönlich und zwei meiner Kameraden wollen ja gar nicht in Ihrem Land leben. Man hat uns drei auf offenem Meer verhaftet und nicht bei dem Versuch, auf Ihrem Boden zu landen. Im Gegenteil, wir haben unser Äußerstes getan, um uns von hier zu entfernen. Die Franzosen, sagt der Journalist eines katholischen Blattes, sind fast alle Katholiken, wie wir Kolumbianer. Möglich, dass sie katholisch getauft sind, aber ihre Handlungsweise ist wenig christlich. Und was haben sie uns vorzuwerfen? Fragt der Direktor. Dass sie Kollaborateure der Gefangenenaufseher sind, die uns verfolgen, antworte ich. Ja, sogar mehr. Sie machen ihre Arbeit. Man hat uns unseres Bootes und alles dessen beraubt, was uns die Katholiken der Insel Curaçao in der Person ihres edelmütigen Bischofs Irénée de Bruyne geschenkt haben. Wir können es nicht für richtig halten, dass Sie, weil Sie das Risiko nicht übernehmen wollen, dass wir uns eine problematische bürgerliche Existenz zusammenzimmern, uns darüber hinaus auch noch daran hindern, mit unseren eigenen Mitteln in ein Land zu gelangen, das dieses Risiko vielleicht auf sich nimmt. Und was wollen Sie, dass Kolumbien tut? Nicht Kolumbien selbst, sondern sein Polizei- und Gerichtssystem. Was wollen Sie damit sagen? Dass das Ganze wieder gut gemacht werden könnte, wenn man nur will. Lassen Sie uns über das Meer in ein anderes Land fahren. Wir werden versuchen, das für Sie zu erreichen.
In den Hof zurückgekehrt, sagt Maturette zu mir.
Na, kapiert? Diesmal brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Wir sitzen drin und es wird nicht leicht sein, da herauszukommen.
Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ob wir vereint nicht viel stärker wären, aber ich muss euch sagen, jeder von euch soll tun, was er für gut hält.
In unserem Hof befinden sich, wie ich schon sagte, etwa 100 kolumbianische Gefangene. Sie sind durchaus nicht unfähig. Es gibt unter ihnen sehr gute Diebe, ausgezeichnete Fälscher, einfallsreiche Betrüger, Spezialisten für bewaffnete Angriffe, Rauschgifthändler und Mörder, für diese in Amerika ganz gewöhnliche Profession speziell ausgebildet. Reiche Leute, Politiker oder arrivierte Abenteurer nehmen sie gegen Geld in Dienst. Ihre Hautfarbe ist sehr verschieden. Sie reicht vom Schwarz des Senegal-Negers bis zur Teefarbe der Kreolen aus Martinique, vom Ziegelrot des mongolischen Indianers mit seinem glatten, schwarz-violetten Haar bis zum unvermischten Weiß. Ich trete mit ihnen in Kontakt, suche mich über die Eignung und Fluchtbereitschaft gewisser ausgewählter Typen zu informieren. Die meisten von ihnen sind wie ich. Wenn sie eine lange Strafe befürchten oder bereits haben, leben sie in ständiger Fluchtbereitschaft. Oben, um die vier Mauern des rechteckigen Hofes, läuft für die Wachtposten ein Weg, der nachts hell beleuchtet ist und an dessen vier Ecken sich je ein kleiner Turm mit einem Wachhäuschen befindet. Dort oben machen Tag und Nacht vier Posten die Runde. Der fünfte steht im Hof an der Kapellentür. Dieser fünfte ist unbewaffnet. Unsere Ernährung ist ausreichend und manche Gefangene kaufen sich Kaffee oder aus den Landesfrüchten hergestellte Säfte. Orangensaft, Ananassaft, Saft aus Papayas und so weiter. Sie werden von draußen hereingebracht. Ab und zu wird einer der kleinen Händler das Opfer eines bewaffneten Angriffs, der gewöhnlich mit verblüffender Raschheit vor sich geht. Einer drückt ihm ein Handtuch ins Gesicht, um ihn am Schreien zu hindern und versetzt ihm einen Messerstich in die Rippen oder in den Hals. Bei der geringsten Bewegung folgt der zweite Stich. Das Opfer ist seiner Einnahmen beraubt, ehe es einen Laut von sich geben kann. Ein Fausthieb in den Nacken begleitet das Abnehmen des Handtuchs. Doch was auch geschieht, niemand redet. Manchmal bringt der Händler seine Waren in Sicherheit. Er schließt sozusagen seinen Laden und sucht herauszubekommen, wer ihm den Stich versetzt hat. Entdeckt er den Mann, kommt es fast immer zu einer Messerschlacht. Zwei kolumbianische Diebe, einer von ihnen heißt Fernando, machen mir einen Vorschlag. Ich höre ihn aufmerksam zu. Es scheint in dieser Stadt stehlende Polizisten zu geben. Wenn sie in irgendeinem Viertel Wache stehen, verständigen sie ihre Komplizen, damit diese dort stehlen können. Meine beiden Besucher kennen sie alle und erklären mir, dass es bloß Pech sei, wenn einmal eine Woche lang keiner dieser Polizisten an der Tür der Kapelle Wache hält. Ich müsste mir nur von meinem Besucher ein Revolver bringen lassen. Der Polizeidieb würde es ohne weiteres übernehmen, sozusagen gezwungenermaßen an die Ausgangstür der Kapelle zu klopfen, die zu einem Wachtrupp von höchstens 4 bis 6 Mann führt. Mit angelegtem Revolver von uns überrascht, könnten sie uns nicht daran hindern, die Straße zu erreichen. Und dann hätte man nichts mehr zu tun, als im Verkehr zu verschwinden, der dort überaus lebhaft sei. Der Plan gefällt mir nicht sehr. Der Revolver müsste ziemlich klein sein, um ihn verstecken zu können. Höchstens Kaliber 6,35. Damit riskiert man aber, die Wachposten nicht genug einzuschüchtern. Und wenn einer der beiden falsch reagiert, wäre man gezwungen, ihn zu töten. Ich sage also nein. Der Wunsch, etwas zu unternehmen, quält nicht nur mich, sondern auch meine Freunde. Nur mit dem einen Unterschied, dass sie in depressiven Zeiten davon überzeugt sind, dass uns das Schiff, das uns abholen soll, noch im Gefängnis antreffen wird. Von solchen Gedanken ist es dann nicht mehr weit bis dahin, wo man sich geschlagen gibt. Sie unterhalten sich sogar darüber, wie man uns dort unten bestrafen wird und welche Behandlung uns dort bevorsteht. Die werden mich nicht an Frankreich ausliefern, und wenn ich ganz alleine ausbreche, wird es leichter sein. Was jetzt? Etwas Neues erfinden? Ich gebe mich jedenfalls nicht geschlagen. Ich denke nicht daran, tatenlos die Ankunft des Schiffes abzuwarten. Im allgemeinen Waschraum liegend, vor der bleiern lastenden Sonnenhitze geschützt, kann ich, ohne selbst bemerkt zu werden, durch das Fenster den Zirkus der Wachposten oben auf der Mauer studieren. Nachts rufen sie sich abwechselnd alle 10 Minuten zu: »Wache! Habt Acht!« So kann der Chef der Wache am besten feststellen, ob keiner von den Vieren schläft. Wenn einer keine Antwort gibt, wiederholt ein anderer den Ruf, bis der Schläfer sich meldet. Ich glaube, ich hab's. Hängt da nicht von jedem Wachturm an den 4 Ecken an einer Schnur eine Dose herunter? Will der Posten Kaffee trinken, so ruft er den Cafetero, der ihm 1 oder 2 Tassen in die Dose gießt. Er braucht sie dann nur an der Schnur hinaufzuziehen. Der Wachturm ganz rechts springt etwas über den Hof vor. Wenn ich mir einen starken Haken fabriziere und daran eine geflochtene Schnur befestige, müsste er dort oben leicht hängen bleiben. In wenigen Sekunden müsste ich über der Mauer sein, an der die Straße vorbeiläuft. Das einzige Problem? Wie kriege ich die Wache weg? Ich sehe, wie der Posten aufsteht und ein paar Schritte die Mauer entlang geht. Er macht den Eindruck, als kämpfte er bei der Hitze verzweifelt gegen den Schlaf. Das ist es, du lieber Gott. Ich muss ihn einschläfern. Ich werde zuerst einmal die Schnur machen, und wenn ich einen sicheren Haken finde, werde ich den Kerl einschläfern und mein Glück versuchen. In 2 Tagen habe ich eine fast 7 Meter lange Schnur aus den stärksten Leinenhemden geflochten, die ich finden konnte, vor allem aus Khaki-Hemden. Der Haken war relativ leicht zu finden. Er stützt eines der über den Zellentüren angebrachten Schutzbleche, die den Regen abhalten sollen. Joseph hat mir eine Flasche mit einem sehr starken Schlafmittel gebracht. Laut Etikett soll man immer nur 10 Tropfen nehmen. In der Flasche sind ungefähr 6 Suppenlöffel von dem Zeug. Ich gewöhne den Posten daran, sich von mir den Kaffee geben zu lassen. Er lässt mir die Dose herunter und ich schicke ihm jedes Mal 3 Tassen hinauf. Da alle Kolumbianer gern Alkohol trinken und das Schlafmittel leicht nach Anis schmeckt, lasse ich mir eine Flasche Anis-Schnaps bringen. »Willst du den Kaffee auf Französisch?« frage ich den Posten eines Tages. »Was ist das?« »Mit Anis.« »Lass mich mal kosten.« Mehrere Posten haben bereits meinen Kaffee mit Anis gekostet, und wenn ich ihnen jetzt Kaffee anbiete, sagen sie immer: »Auf Französisch.« »Wie du willst.« Und peng, gieße ich ihnen Anis hinein. Der entscheidende Moment ist gekommen. Es ist Samstagmittag und entsetzlich heiß. Meine Freunde wissen, dass es unmöglich ist, es zu zweit zu versuchen. Aber ein Kolumbianer mit dem arabischen Namen Ali sagt, dass er hinter mir hinaufklettern will. Mir ist das recht. So vermeide ich, dass nachher vielleicht ein Franzose als mein Komplize bestraft wird. Ich kann die Schnur und den Haken nicht gleich bei mir tragen, denn der Posten hat Zeit, mich zu beobachten, während ich ihm den Kaffee eingieße. Nach unserer Meinung muss er in spätestens 5 Minuten K.O. sein. Es ist 5 vor. Ich rufe den Posten.
Geht's gut?
Es geht.
Kaffee?
Ja,
Auf Französisch. Der ist besser. Warte, ich bring ihn.
Ich gehe zum Cafetero.
2 Kaffee.
Ich habe bereits das ganze Schlafmittel in die Dose geschüttet. Wenn er da nicht auf der Stelle umfällt. Ich komme unten bei ihm an und gieße vor seinen Augen den Anis hinein.
Willst du ihn stark?
Ja. Ich gieße noch etwas dazu, schütte das Ganze in die Büchse und er zieht es hinauf. 5 Minuten vergehen. 10. 15. 20 Minuten. Er schläft noch immer nicht. Ja, schlimmer als das. Anstatt sich zu setzen, geht er mit dem Gewehr in der Hand hin und her. Aber er hat alles getrunken. Und in einer Stunde ist Wachablöse. Ich stehe wie auf glühenden Kohlen, beobachte jede seiner Bewegungen. Nichts lässt darauf schließen, dass er betäubt wäre. Endlich beginnt er zu schwanken. Er setzt sich, nimmt das Gewehr zwischen die Beine. Der Kopf sinkt ihm auf die Brust. Meine Freunde und ein paar Kolumbianer, die eingeweiht sind, verfolgen seine Reaktion ebenso aufgeregt wie ich. »Geh, die Schnur«, sage ich zu Ali. Er bereitet sich vor, sie zu werfen. Da steht der Posten auf, lässt das Gewehr fallen, reckt sich und stampft mit den Beinen, als trete er auf der Stelle. Es sind noch 18 Minuten bis zur Ablöse. Ich rufe im Geist Gott um Hilfe an. Ich bitte dich, hilf mir noch dieses eine Mal. Ich flehe dich an, verlass mich nicht. Aber es ist zwecklos, wenn ein Atheist den Gott der Christen anruft, den er ohnehin fast nie begreift.
»Da hast du's«, sagt Clusio und kommt auf mich zu. »Nicht zu glauben, dass er nicht einschläft, der Idiot.«
Jetzt will der Posten sein Gewehr wieder aufheben. Aber in dem Augenblick, wo er sich bückt, schlägt er, wie vom Blitz getroffen, der Länge nach hin. Ali wirft den Haken. Aber der Haken fasst nicht und fällt herunter. Er wirft ihn ein zweites Mal. Jetzt bleibt er hängen. Er zieht daran, um sich zu überzeugen, dass er sitzt. Ich probiere ihn aus. Und in dem Moment, wo ich den Fuß an die Mauer setze, um mich hochzuziehen und den Aufstieg zu beginnen, sagt Clusio:
»Achtung, die Ablöse!«
Ich habe gerade noch Zeit, von der Mauer zurückzutreten, ohne gesehen zu werden. Von dem Instinkt getrieben, sich gegenseitig zu helfen und zu beschützen, umringen mich rasch 10 Kolumbianer. Wir gehen gemeinsam an der Mauer weiter und lassen das Seil hängen. Der neu antretende Posten sieht auf den ersten Blick den Haken und den Mann auf dem Boden. Überzeugt, dass jemand ausgebrochen ist, drückt er auf den Alarmknopf. Der Schlafende wird mit einer Tragbahre abgeholt. Mehr als 20 Polizisten tauchen oben auf der Mauerpromenade auf. Don Gregorio lässt die Schnur hinaufziehen. Er hat den Haken in der Hand. Kurz darauf umzingeln Polizisten mit angelegten Gewehren den Hof. Wir werden gerufen. Jeder Aufgerufene muss in seine Zelle zurück. Überraschenderweise fehlt niemand. Wir werden alle in unsere Zellen eingesperrt. Ein zweiter Appell. Zelle für Zelle wird durchgesiebt. Niemand ist verschwunden. Gegen 3 Uhr lässt man uns wieder in den Hof. Wir hören, dass der Posten fest eingeschlafen und durch nichts zu wecken ist. Mein kolumbianischer Komplize ist genauso niedergeschlagen wie ich. Er war so überzeugt, dass es gelingen würde. Er flucht über die amerikanischen Erzeugnisse, denn das Schlafmittel stammt aus den USA.
»Was tun?« »Von vorn anfangen, Hombre. Du glaubst, dass die Posten so dumm sind, noch einmal Kaffee auf Französisch zu verlangen?«
Trotz unseres Missgeschicks muss ich lachen. Ich meinte natürlich, etwas Neues erfinden.
»Bestimmt, Mann«, sage ich.
Nach einigen Tagen bietet mir jemand an, etwas von draußen zu organisieren. Da ich ihm sage, dass nachts eine Flucht wegen der Beleuchtung der Mauer ausgeschlossen ist, sucht er nach einer Möglichkeit, den Strom zu unterbrechen. Mit Hilfe eines Elektrikers, den er auftreibt, wird er den Schalthebel eines außerhalb des Gefängnisses liegenden Transformators herunterkippen. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu tun, als den Wachposten auf der Straßenseite und den an der Kapellentür im Hof zu bestechen. Aber das ist schwieriger, als wir glauben. Die Vorbereitungen zu diesem neuen Fluchtversuch nehmen mehr als einen Monat in Anspruch. Endlich ist alles festgelegt. Da wir uns nicht mit dem Polizisten im Hof aufhalten wollen, sägen wir die Eisengitter mit einer Metallsäge aus seiner eigenen Werkzeugkiste durch. Ich habe 3 Klingen dafür. Der Kolumbianer mit dem Haken, diesmal heißt er Pablo, ist eingeweiht. Er sägt seine Stange in mehreren Etappen durch. In der Ausbruchsnacht soll einer seiner Freunde, der seit einiger Zeit den Verrückten spielt,
auf ein Stück Zinkblech treten und zu brüllen beginnen. Der Kolumbianer weiß, dass der Posten, der nur den Ausbruch von zwei Franzosen unterstützen will, gesagt hat, dass er schießen würde, falls ein Dritter die Mauer hinaufsteigt. Trotzdem will er sein Glück versuchen. Er meint, wenn einer dem anderen im Dunkeln auf die Schultern steigt, könnte der Posten nicht sehen, ob es zwei oder drei sind. Clusiot und Maturette haben ausgelost, welcher von ihnen mitkommen soll. Clusiot hat das losgezogen. Die Neumondnacht ist da. Der Sergeant und die Polizisten haben die Hälfte der Scheine bekommen, die jeder von ihnen erhalten soll. Wir machen uns an die Eisenstangen. In knapp 10 Minuten sind sie durchgesägt. In Hose und dunklem Hemd verlassen wir die Zelle. Der Kolumbianer schließt sich uns an. Er ist bis auf eine schwarze Unterhose nackt. Ich erklettere das Gittertor des Calabasso, des Gefängnisses, das in die Mauern eingelassen ist, umgehe das Schutzdach und werfe den neuen Haken, der an einer 3 Meter langen Schnur hängt, hinauf. In knapp 3 Minuten bin ich, ohne den geringsten Lärm zu machen, auf dem Mauergang oben. Auf dem Bauch liegend erwarte ich Clusiot. Es ist sehr finster. Ich sehe oder vermute vielmehr eine Hand, die sich mir entgegenstreckt, ergreife sie und ziehe sie herauf. Ein entsetzlicher Lärm. Clusiot ist mit dem oberen Rand seiner Hose an dem Schutzblech hängen geblieben. Ich lasse ihn aus, und es ist wieder still. In der Meinung, dass er sich inzwischen losgemacht hat, beginne ich wieder zu ziehen, reiße trotz dem höllischen Lärm, den das Zinkblech macht, gewaltig an und ziehe Clusiot auf die Mauer. Nicht die unseren, aber die anderen Posten schießen. Davon irritiert springen wir, anstatt etwas weiter rechts, wo die Mauer 5 Meter hoch ist, an der falschen Stelle auf die Straße, die hier 9 Meter unter uns liegt. Ergebnis? Clusiot bricht sich von neuem das rechte Bein. Und ich kann mich genauso wenig erheben. Ich habe mir beide Füße gebrochen. Später stellt sich heraus, dass es die Fersenknochen sind. Der Kolumbianer hat sich ein Knie verrenkt. Von den Schüssen alarmiert, laufen unten die Wachtposten auf die Straße hinaus. Im Licht einer großen Laterne werden wir mit angelegten Gewehren umstellt. Ich heule vor Wut. Obendrein wollen mir die Polizisten nicht glauben, dass ich nicht aufstehen kann. Auf den Knien krieche ich unter den zustoßenden Bajonetten ins Gefängnis zurück. Clusiot hüpft auf einem Bein, der Kolumbianer desgleichen. Ich blute entsetzlich aus einer Kopfwunde, die von einem Gewehrkolbenhieb herrührt. Am nächsten Tag wird Clusiots Bein im Spital eingegipst. Das Knie des Kolumbianers wird von einem Gefangenen eingerenkt und erhält einen Velpo-Verband. Meine Füße sind über Nacht so angeschwollen, dass sie fast so groß sind wie mein Kopf und rot und blau angelaufen. Der Arzt verordnet Bäder in lauwarmem Salzwasser und setzt mir 3-mal am Tag Blutegel an. Sie fallen, wenn sie genug Blut gesoffen haben, von selbst ab und werden dann zur Ausscheidung und Weiterverwendung in Essig gelegt. Die Wunde am Kopf ist mit 6 Nähten geschlossen worden. Zurück ins Bagno. Am 30. Oktober um 11 Uhr morgens kommen die 12 weiß uniformierten Bagno-Aufseher und nehmen uns wieder in Besitz. Vor der Abfahrt gibt es eine kleine offizielle Zeremonie. Jeder von uns muss identifiziert werden. Sie haben die Liste mit unseren Erkennungsmerkmalen, Fotos, Fingerabdrücken und all dem Zeug mitgebracht. Dann kommt der französische Konsul und unterschreibt dem Bezirksrichter, dass er beauftragt ist, uns offiziell an Frankreich auszuliefern. Alle Anwesenden wundern sich, wie freundschaftlich wir von den Aufsehern behandelt werden. Kein Aufbrausen, kein hartes Wort. Die 3, die länger als wir da unten waren, kennen mehrere Posten und unterhalten sich mit ihnen wie alte Kumpane. Der Chef der Eskorte, Kommandant Bourral, ist über meinen Zustand bekümmert. Er betrachtet meine Füße und sagt, dass man an Bord für mich sorgen wird. Unter den Leuten, die uns abholen, sei ein guter Krankenwärter. Die Reise unten im Schiffsraum war vor allem schon durch die erstickende Hitze anstrengend, was durch die Marter zu zweit an den Eisenstangen zu hängen, die aus dem Bagno von Toulouse stammen, noch verschärft wurde. Es gab einen einzigen Zwischenfall. Das Schiff war gezwungen, in Trinidad Kohlen zu laden. Im Hafen verlangte ein englischer Marineoffizier, dass man uns die Eisen abnehme. Es sei hier verboten, Menschen an Bord eines Schiffes anzuketten. Ich mache mir diesen Umstand zunutze, einen anderen Engländer, einen Inspektionsbeamten, zu ohrfeigen. Mit dieser Handlung will ich mir eine Verhaftung erzwingen, um an Land zu gelangen.
Ich werde Sie für das schwere Delikt, das Sie begangen haben, nicht verhaften und an Land schicken, sagt mir der Offizier. Sie sind ohnehin schon genug bestraft, wenn Sie wieder da hinunter müssen. Das habe ich jetzt davon. Nein, wahrhaftig, es ist mir bestimmt, ins Bagno zurückzukehren. Ein Jammer. Diese 11 Monate Flucht mit all ihren Anstrengungen sind kläglich ausgegangen. Und trotz allem, trotz dem niederschmetternden Ergebnis meiner Abenteuer, kann die Rückkehr ins Bagno samt allen noch kommenden bitteren Folgen die unvergesslichen Momente, die ich erleben durfte, nicht auslöschen. November 16, 1934. Am Landungsplatz wahnsinnig viele Menschen. Man spürt, dass sie die furchtlosen Männer, die es wagten, so weit wegzufahren, voll Neugierde erwarten. Da es Sonntag ist, bedeutet das auch eine Zerstreuung für sie, die ja nicht viele Zerstreuungen haben. »Der Verletzte ist Papillon«, höre ich sagen. »Der dort ist Clusiot. Und das Maturette.« Im Straflager stehen 600 Mann in Gruppen vor ihrer Baracke angetreten. Neben jeder Gruppe Aufseher. Der erste, den ich wiedererkenne, ist François Sierra. Er weint, ohne es vor den anderen zu verbergen. Er sitzt in einem Fenster des Spitals und schaut mich an. Man spürt, dass sein Schmerz echt ist. In der Mitte des Lagers halten wir. Der Gefängniskommandant nimmt das Sprachrohr. »Deportierte! Sie sehen, wie sinnlos es ist zu fliehen. Sie werden in allen Ländern verhaftet und an Frankreich ausgeliefert. Niemand will etwas mit Ihnen zu tun haben. Darum ist es besser, ruhig hier zu bleiben und sich gut zu führen. Was erwartet die Männer? Eine schwere Bestrafung. Sie werden in das Zuchthaus auf Saint-Joseph gebracht und für den Rest ihrer Strafe lebenslänglich auf den Île du Salut interniert. Das haben Sie als Entsprungene verdient. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Aufseher, führen Sie die Männer ins Strafquartier.« Wenige Minuten später befinden wir uns in einer Sonderzelle der streng überwachten Abteilung. So bin ich also tatsächlich wieder auf dem Weg in die Hölle angelangt. Aber es ist mir gelungen, diesen Weg einmal zu verlassen und über das Meer in die Freiheit zu fliehen, der Freude entgegen, ein Mensch sein zu dürfen, der Rache entgegen, die ich zu vollführen gedachte. Augenblicklich ist das erste Ziel die Behandlung meiner Füße. Ich muss so schnell wie möglich wieder gehen können. Ich brauche erst in 3 Monaten vor Gericht zu erscheinen, und während 3er Monate kann viel geschehen. 1 Monat, um wieder gehen zu können, 1, um alles vorzubereiten, und dann gute Nacht, meine Herren, Richtung britisch Honduras. Diesmal aber wird mir niemand dazwischen funken. Ich wollte, ich hätte 1 bis 2 von den vergifteten Pfeilspitzen in meinen Stöpsel getan. Wenn ich die bei mir hätte, würde ich hier vielleicht alles wagen können. Ich mache täglich einige Fortschritte im Gehen. François Sierra versäumt es nie, mir morgens und abends mit Kampferöl die Füße zu massieren. Diese Massagen tun mir ungemein gut, körperlich wie auch moralisch. Es ist so gut, einen Freund zu haben im Leben.
Ja, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 10. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond. Gute Nacht, Nocturne. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.